SRF 2 Kultur.
Da diesen Titel stellen wir ausgesuchte Sendungen, die Sie in diesem Sommer noch einmal hören können. Heute in Reflexe zur Frage, was es mit dem Kunst- und Museumsboom in China auf sich hat. 1000 neue Museen sollen in den nächsten Jahren gebaut werden und der chinesische Kunstauktionsmarkt ist mittlerweile der größte der Welt. Kunstredaktor Sascha Renner begibt sich auf eine Spurensuche in China.
Hi.
Der Panjiayuan-Markt in Peking ist der größte für Kunsthandwerk in China. Auf einer Fläche von 7 Fußballfeldern reiht sich hier unter einem hohen Blechdach Stand an Stand. 4000 an der Zahl. Besuchermassen schieben sich durch die engen Passagen. Alte Männer beugen sich über Waren und fachsimpeln leidenschaftlich. Feilgeboten werden Antiquitäten aus allen Provinzen der Volksrepublik, echte und falsche. Unmengen an handbemalten Porzellanvasen, Teekannen, Jadeschmuck, kunstvoll verzierten Schränken, Buddha-Figuren. Und auch jede Menge Zeichnungen und Gemälde. Dicht an dicht hängen sie von den Gitterwänden. Buschig blühende Chrysanthemen, zarte Pflaumenblüten an knorrigen Ästen, Landschaften im Nebel. Es sind Kopien nach berühmten alten Vorbildern. Einer der Händler sitzt in eine dicke Jacke gemummt dazwischen. Trotz Sonnenschein herrschen zweistellige Minusgrade. Wie das Geschäft mit traditioneller chinesischer Malerei denn gehe, will ich von dem Händler wissen.
Schlecht. Manchmal verkaufe ich nicht einmal ein Bild pro Tag. Ich kam mit meiner Familie aus der Provinz nach Peking, weil ich dachte, die Geschäfte seien hier besser. Aber nein, es gibt nur wenige Leute, die alte chinesische Malerei zu schätzen wissen.
Einige Schritte weiter ein anderes Bild. Auch hier hängen lauter Gemälde, doch sie sind in Öltechnik ausgeführt und sie zeigen Ikonen der chinesischen Gegenwartskunst. Solche, die in den letzten Jahren den Kunstmarkt stürmten. Ich erkenne sie sofort wieder. Die roten, irrsinnig lachenden Köpfe von Yue Minjun, die schwarzen Kulleraugen von Zhang Xiaogang. Die Protagonisten des Politpop und des zynischen Realismus, sie erzielen Millionenpreise an den Auktionsmärkten. Und auch für den Händler sind sie ein gutes Geschäft.
Ich informiere mich, welche Werke am Kunstmarkt gerade die höchsten Preise erzielen. Das male ich dann. Ich verkaufe 40 bis 50 Bilder pro Tag, jedes für 7 Franken. Die Geschäfte gehen wirklich gut. Chinesische Gegenwartskunst verkauft sich seit 4-5 Jahren besser als traditionelle Malerei. Die Vorlagen für meine Bilder finde ich im Internet. Ich habe das Malen auf einer Kunstschule gelernt. Damit mache ich nun gutes Geld.
Der Besuch auf dem Panjiayuan-Markt zeigt, Gegenwartskunst hat in China enorm an Status und Wert gewonnen. Die chinesische Kunstlandschaft hat sich dadurch innerhalb weniger Jahre verändert. Und ich bin in China, um herauszufinden, wie und was die enormen Wachstumszahlen bedeuten. Etwa diese. Das Handelsvolumen der beiden größten chinesischen Auktionshäuser, Poly und Guardian, versechsfachte sich in den letzten 3 Jahren. Es übertrifft mittlerweile dasjenige der beiden westlichen Marktführer Sotheby's und Christie's. Ich mache mich auf eine Spurensuche und besuche als erstes einen jener Künstler, die zu den Nutznießern des Booms gehören. Chan Wang. Er hat derzeit eine Einzelausstellung in einer der angesehensten Institutionen Chinas, dem Olin Center for Contemporary Art in Pekings 798 Kunstbezirk. Chans Ausstellung entstand unter gigantischem Aufwand. Der Bildhauer sprengte einen Felsblock und dokumentierte dies mit hochauflösenden Zeitlupenkameras. Auch alle 7000 Trümmer der Sprengung sind in der Ausstellung zu sehen, nachgebildet in hochglanzpoliertem Stahl. Mit dieser kolossalen Simulation des Urknalls stellt Chan Wang die Frage nach dem Ursprung und dem Schicksal aller Dinge. Chan Wangs Atelier befindet sich weit draußen, am Stadtrand von Peking. 1,5 Stunden dauert die Taxifahrt vom Zentrum dorthin, in ein Quartier im rapiden Wandel. Brandneue Glasbauten stehen wie Inseln inmitten alter dörflicher Strukturen. Der Atelierkomplex liegt hinter einer hohen Mauer. Dahinter stehen mehrere Hallen aus Backstein, in denen eifrig geschliffen, gehämmert und poliert wird. 30 Angestellte beschäftigt Zhan Wang hier, eine kleine Kunstfabrik.
Mein
erstes Atelier lag im Zentrum von Peking. Es musste einem Immobilienprojekt weichen und wurde von der Regierung abgerissen. Auch mein nächstes Atelier, etwas weiter draußen, wurde nach kurzer Zeit abgerissen. Viermal schon musste ich das Atelier wechseln. Hier, weit weg vom Zentrum, schien es mir sicher. Doch nun will die Regierung auch dieses Gelände überbauen. Unsere Regierung will das Land so schön bauen wie die USA. Wir waren zu lange arm. Jetzt wollen wir alles auf einmal. Das Tempo der Veränderung aber macht mich hilflos. So habe ich 1994 eine Performance aufgeführt. Ich habe einige Altstadthäuser, die Neubauten weichen sollten, renoviert, gereinigt und frisch gestrichen. Damit drückte ich meine Besorgnis aus.
Ein Jahr später, 1995, begann Zhan Wang mit der Serie, die sich zu seinem Bestseller entwickelte, den gelehrten Steinen. Diese dekorativen Felsblöcke finden sich in China seit Jahrhunderten in Gärten zur Zier. Mit ihrer von der Erosion pittoresk geformten Oberfläche gelten sie als mikroskopisches Abbild der Welt. Zhan Wang bildet sie in poliertem Stahl nach. Er knüpft damit eine Bande zur Tradition, die während der Kulturrevolution zerschlagen wurde. Und er schafft einen Mikrokosmos der modernen Welt mit ihrer glitzernden Glas- und Stahlarchitektur. Die Hochglanzsteine sind bei chinesischen wie bei westlichen Sammlern gleichermaßen beliebt. Hätte Zhan Wang je mit der enormen Nachfrage nach zeitgenössischer Kunst aus China gerechnet?
Nie und nimmer. Es ist schlicht verrückt. Der Markt ist keine schlechte Sache. Er gibt mir die Freiheit, meine Arbeiten so zu gestalten, wie ich will. Das Problem ist vielmehr, dass heute alle besessen sind vom Markt. Viele Sammler wollen investieren und sind keine echten Sammler. Die Kunstmagazine publizieren laufend neue Top-100-Listen der teuersten Künstler. Mein Rat an die Sammler: lernt zuerst über Kunst und Kunstgeschichte, bevor ihr kauft.
Zhan Wang ist auch Professor an der CAFA, der Central Academy of Fine Arts in Peking, der renommiertesten Kunstakademie des Landes.
Die Kunstausbildung ist enorm beliebt geworden. Die CAFA begrenzt ihre Studierendenzahlen, aber viele Akademien expandieren, als ob es kein Morgen gäbe. Kunst ist heute eine lohnende Karriere. Man lernt Techniken, mit denen man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und vielleicht wird man sogar berühmt. Sammler kaufen manchmal direkt aus den Diplomausstellungen, weil sie denken, es sei ein gutes Investment. Ich lehne es ab, dass meine Studierenden ihre Arbeit so früh kommerzialisieren. Sie sollen ihre Sprache unbeeinflusst entwickeln können.
Geld und Kunst führen seit jeher eine innige Menage, auch im Westen. Doch in China tritt sie offener zutage. So lässt Zhan Wang seine Ausstellung von der Luxusmarke Louis Vuitton finanzieren. Der Künstler selbst hat den Sponsor an Land gezogen. Nichts Ungewöhnliches in China. Und auch die weit verbreitete Praxis, dass Museen ihre Säle Künstlern und ihren Galerien gegen Miete überlassen, findet Zhan Wang nicht anstößig. Eine Praxis, die im Westen einem Tabu gleichkommt. Das Museum, das diese Praxis eingeführt und zum erfolgreichen Geschäftsmodell entwickelt hat, ist das Today Art Museum in Peking. Die private Institution, die erste Chinas, wurde 2001 gegründet und hat einen guten Ruf, beste Räumlichkeiten, professionelles Personal, erfahrene Kuratoren. Wang Du ist einer von ihnen. Von ihm will ich mehr erfahren über die Funktionsweise eines chinesischen Museums und über seine Besonderheiten.
Das Museum, Zhang Baoquan, hat
Das Today Art Museum hat 4 Einkommensquellen. Es wird unterstützt von der Immobilienfirma, die es auch gegründet hat. Zweitens Sponsoren. Unser Direktor ist ein exzellenter Netzwerker und bindet große Firmen an. Drittens, das Today vermietet seine Ausstellungsräume gegen Geld an Künstler. Das Verhältnis solcher Mietausstellungen zu den restlichen ist in etwa halb-halb. Und die 4. Einkommensquelle, der Verkauf von Eintritten und Publikationen.
Das Museum brauche Geld, meinte Wang Du auf die Frage, warum es seine Säle vermiete und damit von einer stringenten kuratorischen Linie abweiche. Und es gäbe eine Vielzahl von Künstlern, die ausstellen wollten, aber immer noch zu wenige Museen. Dieser Nachfrage komme das Today Art Museum nach, in dem die Ausstellungen oft nur 2 Wochen dauern, gegenüber 2 Monaten im Westen. Aber auch die starke Abhängigkeit von Sponsoren empfindet man in Europa als stoßend. Muss das Museum ihretwegen keine Kompromisse eingehen, etwa gefällige Künstler auswählen?
Private Museen wie das Today sind freier als staatliche. Dank Sponsoren können wir selber entscheiden, was wir zeigen. Sie garantieren uns Unabhängigkeit. In unserem Vorstand sitzen keine Regierungsbeamten, die die Ausstellungen vorab gutheißen müssten. Wir sind daher offener, toleranter, avantgardistischer und weniger bürokratisch als staatliche Museen. Die staatliche Nationalgalerie kann manche Ausstellungen nicht ablehnen, etwa wenn pensionierte Funktionäre ihre Kalligrafie zeigen wollen. Solche Ausstellungen würden an uns niemals herangetragen.
Erachtet Wang Du das Geschäftsmodell des Today Art Museum als das bestmögliche?
Die chinesische Kunstwelt ist immer noch jung. Bedenken Sie, noch vor 10 Jahren waren sämtliche Ausstellungen mit Gegenwartskunst illegal. Ich bin optimistisch, dass Chinas Museen immer professioneller werden. Das Hauptproblem ist jedoch das Personal. Es ist oft nicht qualifiziert genug. Nur 10% aller Museumsangestellten haben mehr als 2 Jahre Hochschulbildung. Das Universitätsstudium endet oft beim abstrakten Expressionismus. Die Studierenden wissen nicht, wie mit zeitgenössischer Kunst umzugehen.
Nach dem Besuch im Privatmuseum mache ich mich nun auf in eines der renommiertesten staatlichen Museen, das Kaffa Museum in Peking, das der Kunstakademie Central Academy of Fine Arts angeschlossen ist. Die runden Formen des Gebäudes, des japanischen Stararchitekten Arata Isosaki, sind von aufregender Eleganz und machen das 2008 eröffnete Museum zu einer Architekturperle. Wie unterscheidet sich der Betrieb eines staatlichen Museums von dem eines privaten? Ich treffe den Direktor des Kaffa-Museums in seinem Büro zum Gespräch. Zwischen Stapeln von Kunstkatalogen serviert Wang Wangsheng aus kleinen Tässchen Grüntee. Er ist unzufrieden.
Kürzlich brauchte ich 2 Bildschirme für eine Ausstellung. Ich darf sie aber nicht in einem Geschäft meiner Wahl zum besten Preis kaufen? Nein. Ich muss die Reglemente befolgen, was oft viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann muss ich die Bildschirme an einem bestimmten Ort zu überhöhten Preisen erstehen. Kurz, ich kann als Direktor nicht frei über mein Budget verfügen, auch nicht über das Personal. Ich kann nicht einstellen und entlassen, wen ich will. Die Regierung hat hierfür ihr eigenes System. Die Bürokratie macht unser Museum schwerfällig. Das ist meine größte Herausforderung als Direktor, nicht etwa die Zensur.
Dafür, meint Wang Huangsheng, profitiere das Kaffa-Museum von Erleichterungen, wenn es etwa darum gehe, ausländische Künstler einzuladen. Darauf könnten Private nicht zählen. Als staatliches Museum sei sein Status innerhalb des offiziellen China bedeutend höher. Und auch die Finanzlage sei etwas entspannter als in privaten Museen, auch wenn das Geld der Regierung nur 1/3 der Kosten decke. Ein weiteres Drittel stammt aus Buchverkäufen und Firmenanlässen und das letzte Drittel decken auch hier private Sponsoren. Den gegenwärtigen Museumsboom sieht Wang Huangsheng skeptisch. Dutzende sogenannter Museen sind allein in Peking in den letzten 2 Jahren entstanden.
Manche,
Die Mehrheit dieser Museen sind keine wirklichen Museen. Es sind eher Galerien. Sie sammeln nicht und sie handeln. Es gibt in China eine Begriffsverwirrung darum, was ein Museum ist. Und diese Privatmuseen nützen das aus. Sie entstehen aber noch aus einem anderen Grund so zahlreich. Die Regierung fördert die Kulturindustrie. Wer ein Museum eröffnet, profitiert von Privilegien. Land, steuerliche Vorteile. Vor 5 Jahren realisierte die Regierung, die Kulturindustrie ist ein profitabler Wirtschaftszweig. Dabei wird Industrie oft größer geschrieben als Kultur.
Wang Huangsheng vollführt einen Balanceakt, wie er für China typisch ist. Als Direktor leitet er ein Museum, das hohen internationalen künstlerischen Standards genügen muss. Gleichzeitig ist er aber auch Teil des Establishments und bestimmt in dieser Rolle zum Beispiel mit, welche Künstler und Kuratoren China an der Biennale von Venedig repräsentieren. Eine wirkliche Auswahl hat er dabei allerdings nicht. Die Regierung nimmt eine rigorose Vorauswahl genehmer Staatskünstler vor, die namhafte Kuratoren wie Wang Huangsheng dann gutheißen müssen. Wang Huangsheng lebt notwendigerweise die hohe Schule des Pragmatismus, das sich Arrangieren mit Widersprüchen, das raffinierte Manövrieren in einem System antagonistischer Kräfte. Das markanteste Phänomen des chinesischen Kunstbooms aber sind nicht die zahllosen Museumsgründungen, sondern der Kunstmarkt selbst. Über die besonderen Strukturen und Gepflogenheiten des Marktes unterhalte ich mich mit Gong Jisui. Professor Gong lehrt an der KFA Kunstmarktstudien. Zuvor stand der Experte für alte und moderne chinesische Kunst in den Diensten westlicher Auktionshäuser in New York und Hongkong. Das auffälligste Merkmal des chinesischen Marktes sei die Dominanz der Auktionshäuser, also des Sekundärmarktes, über die Galerien.
In Western gallery market already have an established network. In China, no.
Im Westen hat das Galeriensystem eine lange Tradition. Die Künstler werden von den Galerien über lange Zeit aufgebaut, nicht so in China. Noch vor 10 Jahren gab es hier kaum Galerien. Es gab aber einen gut funktionierenden Auktionsmarkt für Antiken und alte chinesische Malerei. Chinesen sind es sich daher gewohnt, auf dem Sekundärmarkt einzukaufen, nun auch Gegenwartskunst. Das hat dazu geführt, dass selbst junge Künstler direkt an Auktionshäuser einliefern, was im Westen als fatal für eine Künstlerkarriere betrachtet wird. Galerien in China haben es sehr schwer. Sie müssen mit einem übermächtigen Auktionsmarkt konkurrenzieren.
Der kleinste gemeinsame Nenner der Kunst, das sei das Geld, meint Professor Gong. Viele Käufer seien Spekulanten und hätten nur ein begrenztes Wissen über Gegenwartskunst. Daher orientierten sie sich blind an den Auktionsergebnissen. Der Auktionsmarkt lässt sich daher leicht manipulieren. Das ist freilich keine chinesische Erfindung, aber eine gängigere Praxis als im Westen. Gong Jisui erklärt, wie es funktioniert.
You make a consignment for the emerging artist. You arrange your friends or partners to buy that piece back.
2 Bieter sprechen sich vor der Auktion ab. Sie machen einen Preis aus, zu dem sie das Werk eines jungen, unbekannten Künstlers zurückkaufen wollen. Dieser Preis liegt sehr hoch. Das tun sie immer wieder, bis das Preisniveau gefestigt ist und andere Käufer einsteigen und mitbieten. Dann können die beiden den Stock an Werken, den sie sich zuvor günstig gesichert haben, mit hohem Gewinn veräußern.
Früher, gibt Professor Gong zu bedenken, hatten die westlichen Märkte dasselbe Problem. Die chinesischen Sammler lernten jedoch rasch, der Markt werde zivilisierter. Noch haben aber Auktionen in China ihren ganz besonderen Reiz.
Auctions now is become a kind of entertaining work and always attracted lots of public attentions, news media attentions.
Auktionen sind zu Unterhaltungsplattformen geworden. Sie schaffen Rekorde und bieten Spektakel. Chinesische Bieter verstecken sich oft nicht, so wie westliche, die gern am Telefon bieten. Sie sind oft emotional, manchmal schlecht vorbereitet und sie machen Fehler.
System to make a judgment.
Der Kunstmarkt ist in den letzten 20 Jahren weltweit massiv gewachsen. Aber in China geradezu astronomisch. Über 1000% in den letzten 10 Jahren. Wie ist das zu erklären?
exceeded liquidities. Too much money float in China. There is a limited investment channels.
Zu viel liquides Geld und zu wenig Investitionsmöglichkeiten. Zum Beispiel wurde der Immobilienmarkt reguliert und für Investoren unattraktiv gemacht. Dieses Geld fließt seither in den Kunstmarkt. Ein weiterer Grund für die Wertsteigerung der Gegenwartskunst: das traditionelle Marktsegment, die Antiken, ist volumenmäßig begrenzt und es stellt sich stets die Echtheitsfrage. Beide Probleme gibt es bei der Gegenwartskunst nicht.
Ein vehementer Kritiker dieser Ökonomisierung und des Kunstbetriebs generell ist der Künstler Huang Rui. Huang Rui ist eine Schlüsselfigur. Er genießt hohen Respekt, weil er 1979 Mitglied der legendären Kunstgruppe The Stars, die Sterne, war, mit der China nach der Kulturrevolution die Tür zur Gegenwart aufschob. Vor 10 Jahren war er die treibende Kraft hinter dem Kunstareal 798 in Peking, das in der Kürze zum blühenden Epizentrum der chinesischen Gegenwartskunst wurde. Doch auf 798 ist Huang Rui heute schlecht zu sprechen.
Wir wollten 798 zu einem idealen Ort für Künstler machen. Die Voraussetzungen auf dem ehemaligen Fabrikareal mit seinen Bauhaushallen waren optimal. Wir glaubten nicht, dass wir lange bleiben könnten. Doch der Erfolg sprach sich herum und immer mehr Galerien eröffneten rundherum. Dennoch drohte die Regierung stets mit dem Abriss. Als China dann anlässlich der Olympiade 2008 seine zeitgenössische Kultur präsentieren sollte, entschied die Regierung, das Areal der Weltöffentlichkeit vorzuführen. Sie entwickelte daraufhin einen Masterplan, um das Areal profitabler zu machen. Ich stellte mich dagegen. Da warfen sie mich raus.
Seither sind die Mieten enorm gestiegen. Nur wenige gut verdienende Künstler können sich 798 noch leisten. Extravagante Galeriebauten fügen sich zwischen die alten Fabrikhallen. Das Areal figuriert nun auch als Attraktion auf der Besuchsliste von Gruppenreisen und gilt als nationales Erfolgsmodell. Seit 3-4 Jahren wird es im ganzen Land kopiert.
Siebenneunacht ist ein Abbild der heutigen Kunstwelt. Es verströmt eine große Vitalität. Viele Leute kommen hierher, um die junge Kunst kennenzulernen. Das ist gut. Der experimentelle Geist aber ist dahin. Heute finden hier Modeschauen, PR- und Lifestyle-Events statt. Die Regierung prüft alle Ausstellungen vor ihrer Eröffnung. Es geht ja dabei nur ums Geld. Die Kunst kümmert sie in Wahrheit keinen Deut.
Huang Rui ist eine Symbolfigur des Widerstands. Er steht für die alten, reinen Werte der Anfangszeit, der Kunst der 80er und frühen 90er Jahre. Seine kämpferischen Ideale formuliert er wie folgt.
Erstens, als Künstler darfst du nicht auf halbem Weg aufgeben. Zweitens, keine Kompromisse. Drittens, es gibt keinen Weg zurück. Das gilt heute mehr denn je. Alles wird bloß schlimmer, die Vermarktung der Kunst, die Qualität, die Werte. Die einzige Aussicht auf Besserung ist der absolute Nullpunkt, wenn alles in sich zusammenfällt und wir bei Null beginnen müssen.
Unversöhnliche Worte. Sehen das alle so? Zum Schluss treffe ich Hu Hanru zum Gespräch in der lärmigen Lobby eines Hotels in Shanghai. Hu Hanru ist der international bekannteste chinesische Kurator. Sieht auch er als China-Kenner mit internationaler Verankerung die gegenwärtige Entwicklung derart düster? Der Mann, der bekannt ist für seine Kritik an der sogenannten Kultur des Spektakels, zeigt sich differenziert, was die Museen betrifft.
The point here is actually it's not how many museums we have, it's how different those museums are.
Wir brauchen nicht immer mehr Museen gleichen Typs, sondern unterschiedliche, so wie die chinesischen. Sie sind Meister der Improvisation. Sie können sehr schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren, stellen ihr Ausstellungsprogramm nötigenfalls in letzter Minute um. Sie haben sich die kreative Energie der ersten Stunde bewahrt und genießen, was sie tun, im Gegensatz zu westlichen Museen. Diese unterliegen einer bürokratischen Zensur, die verheerender ist als die politische in China. Westliche Museen sind drauf und dran, ihre Freiheit einzubüßen, wegen ihrer desolaten Finanzlage, politischer Korrektheit und der Jobsicherheit, die sie gewähren müssen.
Increasingly losing its freedom, facing number one money, number two the obsession with political correctness, number three the security of jobs and so on and so forth.
Aber auch Hu Hanru kritisiert das gegenwärtige Ausmaß der Kommerzialisierung. Das Geld durchdringe das Unbewusste der Gesellschaft.
Sadly, you know, the content of Chinese life has been largely reduced into some very uninteresting discussions on who is the top 100 artist, who has bought the latest Lamborghini. So this is awful.
Die brennendsten Diskussionen drehen sich darum, welcher Künstler gerade die höchsten Preise erzielt oder den neuesten Lamborghini fährt. Schrecklich. Die Frage lautet doch vielmehr, welchem Künstler gelingt es, seine eigene Individualität und Subjektivität zu bewahren, ohne sich der Marktpropaganda zu unterwerfen.
I think it's really important that they continue to be themselves without losing themselves into this propaganda of the marketing.
Im Lokalen, im Chinesischen, in der Geschichte, der Differenz sieht Hu Hanru unter den Bedingungen eines globalisierten Kunstbetriebs die entscheidende künstlerische Ressource. Stattdessen habe sich der politische Kontrollapparat aber mit der Sphäre des Geldes vereint. Hu Hanru ist überzeugt, dass die Dynamik des chinesischen Auktionsmarktes auch Folgen für den westlichen Kunsthandel haben und vielleicht sogar zum globalen Modell wäre.
The craziness of, you know, of the Chinese market generates a kind of impact on the global market, such as, for example, the auction market, and that actually is literally taking over in this country. It's a kind of paradigm setting force. So the traditional gallery market is somehow being transformed into a backyard of this crazy stock market. Maybe this is what the Chinese market is contributing to the world.
Licht und Schatten sind nahe beisammen. So könnte das Fazit dieser Bestandesaufnahme von Chinas Kunstwelt lauten. Fest steht, in diesem Teil der Welt entstehen gegenwärtig eigene Standards und Regeln. Und diese lassen die restliche Kunstwelt nicht unberührt. Sie werden künftig am Sockel westlicher Definitionsmacht kräftig rütteln.
Eine Reportage von Sascha Renner zum Kunstboom in China, die wir im März 2012 erstmals ausstrahlten und heute in unserer Sommerserie Fragwürdig wiederholten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.